So, Bonusfeed. Ich habe hier ja schon über die erste Presidential Debate gesprochen zwischen damals noch Trump und Biden und ich habe über das Attentat auf Trump gesprochen. Und da ich US-Politik mit hohem Fokus verfolge, dachte ich, mir rede ich auch mal über die Debatte zwischen Trump und Harris, die passiert ist. Und da gibt es ja einige Dinge zu erzählen. Es ist die insgesamt siebte Debatte, die Präsident Trump gehalten hat. Und es ist die erste, die Kamala gehalten hat. Und ich möchte ein paar inhaltliche Punkte ansprechen. Ich möchte generell über die Debattenperformance reden und meine Gedanken, meinen Ausblick dazu. Und was mich als allererstes irritiert und was ich gerne vorneweg sagen möchte, ich habe das Gefühl, beide haben verloren, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Wie meine ich das? Es gab ein großes Thema, das über der ganzen Debatte hing, und zwar die Leute, die noch nicht entschieden sind, sollen Kamala Harris kennenlernen. Und es haben insgesamt von den Wechselwählern haben 30% gesagt, sie wissen nicht genau, wer Kamala Harris ist. Und je nach Umfrageinstitut haben bis zu 50% angegeben, dass sie nicht wissen, wofür sie steht. Das heißt, es gäbe eigentlich aus meiner Sicht strategisch ein Ziel für den Abend. Kamala Harris muss eine Duftmarke setzen. Leute müssen denken, ah, dafür steht Harris doch oder zu dem Thema hat Harris diese und diese Haltung. Und da rede ich nicht davon, dass wir Politikinteressierten und Leute, die eh den ganzen Tag nichts anderes sich anschauen, sagen, ja, da hat sie ja einen Hint zu irgendeiner Nuance hinterlassen, sondern nein, das hätte sehr klar und eindeutig sein müssen. Wenige Soundbites, starke Themen. Und stattdessen, naja, aber gehen wir gleich drauf ein. Die ganze Debatte hat sich um drei wahlentscheidende Themen gedreht. Und zwar Abortion, also das Abtreibungsrecht, Migration, also Migration, Zuwanderung in die USA und Economy, also die Wirtschaftslage. Und bei der Wirtschaft ist tatsächlich gerade ganz interessant, dass man komplett übers Parteienspektrum hinweg zuschauen kann, wie sich Experten uneins sind, weil es sind dann so Detailfragen, mit denen man die Wahrheit sagen kann und trotzdem etwas sehr Unterschiedliches. Also Trump kann sich hinstellen und davon reden, dass er, bis halt Covid passierte, die beste Economy jemals hatte. Und jetzt könnte man sagen, das stimmt auf dem Papier. Auf der anderen Seite mit den Tax Cuts, die er gemacht hat und so weiter, hat er sehr auf Pump und auf Kredit gelebt. Also das war eine hohe Wirtschaftsleistung, aber die war nicht nachhaltig. Und dann hat er viele Jobs, sind durch die Pandemie zurückgegangen. Wir reden von 11 Millionen Jobs, die durch die Corona-Pandemie nicht ausgeübt wurden. Und dann während der Corona-Pandemie passiert ja der Machtwechsel und Biden wurde Präsident. Und unter Biden sind viele von den Jobs zurückgekommen, woraufhin die Biden-Harris-Administration sich auf die Fahne schreibt, wie viele Jobs sie geschafft hätten, was halt diese Bounce-Back-Jobs sind. Also Leute, die in Jobs gearbeitet haben, die während der Pandemie nicht ausübbar waren, die nach der Pandemie in diese oder ähnliche Jobs zurückgekommen sind. Dann kommt dazu, die Biden-Administration hat viele Jobs zu verbuchen. Allerdings haben wir zeitgleich auch mehr Menschen, die mehr als einen Job ausüben müssen, um sich die Lebenshaltungskosten leisten zu können. Jetzt kann man sagen, das liegt an einer globalen Inflation. Aber auch das ist dann wieder etwas, was Trump für sich nutzt und sagt, guckt, unter mir war die Inflation so niedrig und jetzt ist sie so hoch. Und da gab es so ein paar Punkte in der Debatte, wo man sich fast hätte drüber lustig machen können, wenn Trump sagt, guckt all die Dinge, die die Leute nicht kaufen können, wie Bacon und Eier. Und er könnte aber jetzt eigentlich ganz gut sagen, naja, es stimmt ja nicht, dass sich das niemand leisten kann. Aber was halt schon wahr ist, die Reallohnkosten in den USA gehen kontinuierlich seit Jahren runter. Und das sehen wir auch in so Sachen, das hatte übrigens der Julian Eder-Rümelin bei Thilo Jung im Interview nochmal sehr schön aufgedröselt. Die Lebenshaltungskosten in den USA werden für Leute ohne College-Abschluss in den letzten 50 Jahren immer schwerer zu bewältigen. Und das ist nun mal eine Tendenz, die hat Trump nicht aufgehalten oder erfunden, die hat Biden nicht aufgehalten oder erfunden, aber die wurde auch nicht abgewendet. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, unter der Bidenomics ist alles so wundervoll geworden, das stimmt. Im Detail dann immer, je nachdem, wo man hinschaut, aber im breiten Bild stimmt es nicht. Und vor allem die Leute, die Wechselwähler, die man adressieren möchte, das sind Menschen, die stimmen mit ihrem Portemonnaie ab. Also die Leute, die ideologisch entschieden sind, die sind schon längst auf der einen oder anderen Seite. Aber die, die jetzt noch hin oder her kippen, die lassen sich auch gerne mit entsprechenden Geschenken durch den Staat kaufen. Das können so Sachen sein wie die Steuerfreibeträge, die ermöglicht werden. Das ist ja was, was womit Harris dann auch die Debatte eröffnet hat mit ihrem Redebeitrag darüber, wie First-Time-Homeowners, also Leute, die das erste Mal ein Haus kaufen, dadurch privilegiert werden sollen und so weiter. Was übrigens jetzt zu so Situationen führt, was dann auch wieder übersehen wird, dass es gibt kein richtiges Age-Limit für First-Time-Homeowners. Das heißt, es gibt jetzt Leute, die sehr wohlhabend sind, die dann direkt für ihre Kinder Immobilien kaufen werden, damit die da den entsprechenden Tax-Credit bekommen, um günstiger an ein Haus zu kommen. Also auch solche Maßnahmen, die auf dem Papier aussehen, wie wir wollen der Unterschicht, der Mittelschicht etwas zurückgeben, die werden natürlich von wohlhabenden Menschen in größerem Maß ausgenutzt werden können. Dann haben wir Tax Cuts für Leute, die ein Kind bekommen und so weiter. Das sind alles hehre Ziele, aber das ist nichts, was die Harris Administration singulär geparkt hat, sondern das sind dann Themen, die Trump auch vorschlägt und die er auch vertritt und wo man sich dann nur im Detail leicht Abweichung hat. Also, dass die einen sagen, wir geben $5,000 und die anderen sagen, wir geben $6,000 Tax Cut für Leute, die ein Kind bekommen. Das würde ich sagen, nimmt sich realpolitisch sehr wenig. Das sind die klassischen Versprechen, von wegen wir sehen, ihr habt wirtschaftliche Schwierigkeiten, wir gehen da dran. Da hat Harris sich im Vorfeld ja auch ein bisschen verrannt, als sie über Preislimits und Preisfestlegungen sprach und Leute dann gesagt haben, das ist der Marxismus. Kommt übrigens in der Debatte auch nochmal, dass Trump sagt, sie ist ja Marxistin, ihr Vater ist marxistischer Professor. Ganz ehrlich, mit dem Marxismus nach Karl Marx haben die alle nichts am Hut. Das ist schon ein großer Stretch. Aber das ist halt etwas, das Leute als Floskel aufgreifen und sie wissen selbst nicht so genau, was Marxismus eigentlich ist. Und in linken Kreisen finde ich auch sehr lustig, wie Leute dann das Meme rumschicken von wegen, wie die USA aussehen, wenn die Biden-Administration so kommunistisch wäre, wie Trump sagt, sie wären. Und das sind dann so fliegende Autos, Cyber City und so weiter. Weil am Ende des Tages machen die alle sehr etwas zu liberale Realpolitik, die reichen Menschen ermöglicht, immer reicher zu werden und die sehr wenig reguliert. Dann hatten beide einen Wettkampf darum, wer weniger beim Fracking reguliert. Und da hat Harris ja im Vergleich zu 2020 wirklich einen Heel-Turn gemacht. 2020 hat sie noch gesagt, sie möchte Fracking verbieten. Und jetzt in Philadelphia, wo die Debatte stattfand, hat sie sich nochmal dafür stark gemacht zu sagen, sie möchte Fracking auf keinen Fall verbieten. Und ja, das ist so, ich finde es schade, dass beide da versuchen zu zeigen, wer hier der krassere Macher ist, der sich durchsetzen möchte. Und das dann halt auch in so Bereichen wie, wer kann mehr die Umwelt verschmutzen? Das finde ich ist einer präsidialen Debatte einfach unwürdig. Dann haben wir einzelne Punkte, in denen ich doch sehr die Augen aufgerissen habe beim Zuhören, als sie versuchte zu erklären, dass Trump unter seiner Administration habe er China mit Chips versorgt, mit denen China das Militär aufgerüstet hätte. Und man hätte unter der Trump-Administration, man müsse ja jetzt durchgreifen bei KI und bei, was war das, was ich sagte, AI und Quantum Computing, um möglichst die Rechte der amerikanischen Arbeiter zu schützen. Da hat sie so viel durcheinander geworfen, wo ich glaube, also einerseits glaube ich nicht, dass Frau Harris eine ernsthafte Meinung zum aktuellen Stand von Quantencomputern hat. Andererseits glaube ich, dass sie weiß, dass die Leute, die ihr zuhören, das auch nicht verstehen. Und dementsprechend zu sagen, Trump hat versucht, die USA an China auszuverkaufen, naja, das mit den Chips stimmt so auch nicht. Also sie wollte vermutlich den Bogen machen zum Chips Act unter Biden, wo sie eine Subvention aufgebaut haben, um mehr Halbleiterproduktion in die USA zu holen. Und das kann man durchaus begrüßen, auch unter autonomer Souveränität der USA. Das ist aber auch ein komplexeres Thema, zumal Trump für seine Anti-China-Politik ja nun wirklich bekannt war. Also die Tariffs, die Tarife bzw. Strafzölle, die er China auferlegt hat, die hat die Biden-Administration ja weiter fortgeführt. Und das ist auch etwas, wo er sie versucht hat, ein bisschen fortzuführen, von wegen, wenn meine Politik so schlecht war, warum habt ihr denn dann an meinen Zöllen festgehalten? Und das ist durchaus ein Punkt, der den, kann man sagen, den hat er zu Recht angebracht. Und da ist sie nicht so souverän mit umgegangen, wie man es hätte tun können. Man hätte sehr einfach erklären können, warum US-Interessen, die durch Trump vertreten sind, auch US-Interessen sind, die sie vertreten, aber warum man dann konsequent etwas anderes haben möchte. Und um nochmal auf diesen Ausgangspunkt hinzugehen mit, die Leute sollten am Ende eigentlich wissen, wer ist Kamala Harris, die jetzt das erste Mal so eine offene Debatte führt. Das war ja auch oft kritisiert, dass sie, also seit sie im Rennen ist, hat sie keine wirklichen Interviews gegeben. Es gab eins, eine halbe Stunde lang bei CNN, wo Leute sagen, da ist sie mit sehr gnädigen Fragen gefragt worden. Da wurde wenig nachgehakt. Da hat CNN sich vor allem gefreut, dass sie die ersten waren, die sie als Interviewgast hatten. Aber sie hat sehr wenig öffentlich geredet. Im Vergleich dazu, Trump nutzt ja jede Gelegenheit. Der war in Podcasts bei Theo Vaughn, der war bei Lex Fridman. Ich finde übrigens das Lex Fridman-Interview mit ihm sehr gut, weil das sehr ruhig ist. Und man sonst Trump ja oft auf den Rallies so poltern sieht. Und ich muss auch sagen, das fand ich war an dem Abend eine der Sachen. Also Harris hat oft versucht, ihn aus der Reserve zu locken. Sie hat ja unter anderem auch so Sachen gesagt, ja, seine Rallies, da gehen so wenig Leute hin und die gehen, weil sie es langweilig finden. Und da war schon völlig klar, sie möchte ihn einfach nur foppen, dass er einen Outrage-Moment hat, weil das etwas ist, was ihn viele Stimmen kostet. Und ich glaube, das weiß er auch. Da ist er so gecoacht, dass er weiß, die Leute wollen den besonnenen alten Präsidenten, der es schon mal gemacht hat und der ihnen Steuergeschenke macht. Die wollen nicht den kämpferisch Verwegenen, der Trump, der gegen Biden gewonnen hat in der Debatte, der hatte den Vorteil, einfach agiler und im Moment zu sein. Aber gegen Harris kann er die Karte nicht spielen. Er kann nicht agiler als sie sein. Und dementsprechend versucht er jetzt so ein bisschen auf gesettelt und bedacht zu setzen. Und ich finde auch, das ist performance-technisch ihm meistens ganz gut gelungen. Also Harris hatte deutlich mehr Expressionen, während sie da geredet hat. Sie hat deutlich öfter über Dinge, die er gesagt hat, gelacht und den Kopf geschüttelt. Er hat das auch gemacht, aber ich fand, das war so, bei Trump erwarte ich, dass er sie nicht ernst nimmt, während ich bei Harris erwartet habe, dass sie viel mehr, also viel, viel weniger visuelle oder faziale Entgleisungen hat. Und das waren Momente, wo ich mir gedacht habe, das kommt einfach gerade nicht gut. Also wenn er sie, also die beiden haben gestritten über unter anderem den Schwerpunkt mit den Abtreibungen, wo Trump sich dahinter verschanzt, dass er sagt, seine Position ist so moderat, dass er ja eher bei Reagan dabei ist. Reagan hat einen sehr guten Ruf in den USA immer noch, dass also so über alle Parteien hinweg als ein sehr besonderes Land, einender Politiker, deswegen hat er ihn auch als Beispiel genommen. Aber dass Trump dann auch die ganze Zeit betont hat, von wegen, er hat auf Anraten der einzelnen Staaten Roe v. Wade gekippt, damit die Staaten es alle entscheiden können. Und dass Harris die ganze Zeit sagt, es braucht eine bundeseinheitliche Ebene, damit die Personen individuell entscheiden und nicht die Staaten. Das ist sowohl eine rechtliche als auch eine ethische Frage. Und ich fand, sie hat oft bei dem Rechtlichen so ein Gacha gespielt, was dem Ganzen unangemessen war. Denn ich glaube, ihr ist das Thema wirklich ernst. Und ich glaube auch, dass sie da mehr die Interessen von Frauen vertritt als Trump. Und ich glaube trotzdem, dass Trump genau weiß, wie heikel das Thema ist und deswegen extra dort nicht sich weit aus dem Fenster lehnt. Und er hat dann die drastischen Beispiele reingeführt, die ethisch wirklich kritisch sind. Also mit dem former Governor of Virginia. Das ist richtig. Der hat crazy Zeug gesagt. Das ist aber eine Einzelperson, die verrückte Dinge sagt. Das ist keine übliche Healthcare-Praxis in den USA, dass man nach der Geburt noch seinen Nachwuchs versterben lassen kann. Und das sind so mehrere Dinge. Trump hat ein paar Mal krasse Einzelfälle herangezogen, um einen Punkt zu machen, was ich sehr unelegant fand und wo auch die Moderation drauf eingegangen ist. Also die Moderation von NBC News hat das auch angemerkt, dass das so nicht stimmt. Wie gesagt, im Einzelfall ist es vorgekommen, es ist keine gängige Praxis. Und Trump hat dann Harris nochmal rausgefordert, dass sie sich doch mal positionieren soll mit den Late-Term-Abortions im 7., 8. oder 9. Monat. Und sie hat darauf keine Stellung bezogen, sondern hat nochmal versucht zu sagen, sie möchte, dass das die Frauen entscheiden und so weiter. Und das waren so Momente, da hat sie eine Übersprungshandlung gezeigt, die ich von anderen Leuten kenne und die mir auch recht geläufig ist, nämlich, dass man, wenn der andere etwas sagt, das outraged ist, dass man darüber lacht, um es danach einzuordnen. Aber das sieht halt nicht gut aus, wenn Trump ihr sagt, sie soll jetzt mal Stellung beziehen zu Late-Term-Abortions und sie lacht und sagt, das ist hier gar nicht der Punkt. Also wie gesagt, aus rein performativen glaube ich, dass so dieser Divide zwischen die Republikaner sind zu fundamentalistisch pro-life und die Demokraten sind zu sehr für eine Abtreibung. Das wird diesem sehr komplexen Thema nicht gerecht, denn ich denke, in den USA, wo ja auch Religion nochmal ein viel relevanteres Thema ist als in Deutschland, ist das durchaus ein kontroverses Thema, das so eine Wahl, wenn nicht entscheidend, dann mitprägen kann. Und ich finde, beide haben da eigentlich nicht gut performt. Harris ist dann irgendwann, als sie auf die Sonderstaaten, also auf die Sonderwege der Einzelstaaten ausweichen wollte, rübergegangen zu erzählen, dass ja Leute, die eine In-vitro-Fertilisation, also eine künstliche Befruchtung oder eine Therapie zur Befruchtung haben wollen, dass die ja auch die State Borders verlassen müssen und wie das sich dann für die anfühlt, wenn die in dieser traumatisierenden, stressigen Situation neben Strangern im Flugzeug sitzen. Das waren zwei, drei Argumente durcheinander geworfen, das sah nicht gut aus. Trump hat dann noch sehr markig hinterhergehauen, dass niemand so, also er hat die beste Fertilization und er hat dann aber immer, also sie hat von IVF gesprochen und er hat den Begriff immer mal wieder ausgerollt. Das halt explizit für sein Publikum, das mit der, also das unentschiedene Publikum, für das man jetzt die Themen runterdummt. Und da muss ich sagen, da war sie vielleicht, also das kann ich verstehen, wenn Leute sagen, das wirkt abgehoben, dass sie sagt, und da musst du noch in dieser stressigen Situation, nachdem du Akronym, das Leute nicht verstehen, gemacht hast, neben fremden Leuten in einem Flugzeug sitzen. Ja, es ist nun mal die Realität von 99,9% der Amerikaner, dass sie, wenn sie reisen wollen, neben fremden Leuten in einem Flugzeug sitzen. Die wenigsten Leute fliegen privat. So, ich kann verstehen, dass ihr das auf die Füße fällt, dass Leute das umdrehen werden. Und vor allem hat sie es nicht geschafft, in der Debatte einen eigenen Standpunkt zu setzen, der bleibt, sondern sie hat über die Trump-Abortion-Bans, die Trump-Bans geredet, wie Trump die Situation verändert hat. Und also da ist wenig, wie steht Kamala Harris zu dem Thema und nur viel, sie findet böse, was Trump gemacht hat. Und man kann bei Trumps Position wirklich viel kritisieren, aber das war halt nicht die debattenentscheidende Frage. Im großen Thema Migration, wo sie ja anfangs mit dem Image des Border-Zar unterwegs war, also der Grenzzarin, da, naja, haben sie jetzt die letzten Monate schon viel rausgearbeitet, dass sie wenig an der Grenze war, beziehungsweise gar nicht an der Grenze. Sie hat so Reisen nach Venezuela und Co. gemacht, um dort mit den Staatschefs zu sprechen, deren Leute in die USA migrieren, um dort Anreizprogramme zu schaffen, dass die Leute es nicht tun. Und auf der anderen Seite, unter der Biden-Harris-Administration sind so viele Menschen über die Grenze gekommen wie nie zuvor. Ich kann die Einzelschicksale, warum man diese Grenze überschreiten möchte, komplett nachvollziehen und finde die Einzelmotive in der Regel richtig und trotzdem ist für die USA eine ungeregelte Migration, eine Migration, die vor allem in prekäre Systeme Zuwachs bringt. Und dann sehen wir halt, dass es mehr Obdachlosigkeit in den Großstädten gibt, dass es dadurch bedingt dann wieder mehr Kriminalität gibt. Wir sehen mehr Drogenschmuggel, weil Leute perspektivlos sind und nichts zu verlieren haben und selbst ins Gefängnis kommen, wäre besser als obdachlos auf der Straße sein und wenn man bis dahin schnelles Geld machen kann. Also wie gesagt, ich kann die Einzelschicksale verstehen. Und trotzdem, als Trump dann meinte, die Leute, die da einwandern, die nehmen die Jobs von Hispanics und Blacks weg und Harris darüber einfach nur lacht und so tut, als wäre das nicht wahr, das ist halt wieder das mit dem, ja, Trump ist ein abgehobener Milliardär, der keinen Bezug zu diesen Leuten hat, aber da hat er schon einen Punkt, da passiert Zuwanderung in die untersten Gesellschaftsschichten, die dann noch härter darum kämpfen und das ist so etwas, wo sich dann Politologen bzw. politische Journalisten oft wundern, wie kann es sein, dass es Blacks for Trump gibt, obwohl er doch so viele Rassisten in seinen Reihen hat, wie kann es sein, dass es Hispanics for Trump gibt. Naja, diese Leute haben halt richtig Angst davor, das kleine bisschen, das sie sich aufgebaut haben, zu verlieren und die Abstiegsangst nach unten ist richtig hoch und Trump stellt sich halt hin und sagt, ich nehme euch diese Abstiegsangst, wir machen die Grenze zu. Und wenn Harris dann betont, was sie alles vorhat. Sie hat mehrfach die Floskel verwendet, turn the page und turn a blank page, also ein neues Kapitel aufschlagen, eine neue Seite beginnen. Und er sie dann darauf hinweist, dass sie bereits in der Position ist, dass sie einfach unterschreiben könnte und dann passiert was an der Grenze. Das hat er in der Debatte unter anderem auch mal gesagt, von wegen jetzt, eigentlich könnten wir hier die Debatte abbrechen, wir gehen nach Washington zum beautiful White House und sie kann jetzt unterschreiben und dann würde sich was ändern. Da hat er einen Punkt. Also es ist unglaubwürdig zu sagen, wählt mich für Zukunft und Optimismus, damit sich ganz viele Dinge ändern, wenn man in der Position ist, die Dinge heute schon zu ändern. Harris hat Trump vorgeworfen, er habe die Verstärkung der Grenze sabotiert und Leute angerufen, die da nicht für stimmen. Das fand ich unehrlich, denn zur Wahrheit gehört, dass Trump und seine Leute verhindern wollten, dass so ein riesiges Omnibusgesetz passiert, dem es nebenbei auch noch um die Proliferationsabkommen mit dem Iran, um Überwachungssoftware der NSA und um die Unterstützung der Ukraine ging, mit neuem Geld, also mit neuem Land Lease. Und das war so ein riesiges Gesetzespaket, wo ich sagen würde, die meisten Leute werden nicht zu all diesen Themen zugestimmt haben und werden es dann unterschrieben haben durch innerparteilichen Druck. Da zu sagen, es gibt Themen in diesem Omnibus-Paket, die mich stören und deswegen unterschreibe ich das Paket in seiner Gesamtheit nicht, ist halt etwas sehr anderes, als zu sagen, Trump hat die Grenze offen gelassen, damit er ein Wahlkampfthema hat. Das mag auch sein, aber das ist halt wieder so, das ist nicht die ganze Wahrheit. Und ich finde, das ist eine der Sachen, die mir bei beiden aufgefallen sind. Sie sind gut darin, die Wahrheit zu ihrem Zweck maximal zu biegen. Und also Trump, indem er immer die besondersten skurrilen Fälle nimmt, sei es, dass die illegalen Immigranten im Gefängnis transsexualitätsangleichende Operationen bekommen oder Haustiere essen und so weiter, was halt wirklich Freak-Incidents sind, die nicht repräsentativ sind für das, was in den USA passiert. Und Harris auf der anderen Seite, die ganze Zeit sagt, Trump ist Project 2025, obwohl er sich davon mehrfach an vielen Stellen distanziert hat und sie das weiß. Oder wenn sie sagt, er habe hier good people on both sides in Charlottesville gesagt, wo völlig klar ist, er hat direkt danach einen Satz gesagt, also im selben Atemzug noch einen Satz gesagt, in dem er die Neonazis dort verurteilt und sie sagt, und damit hat er den Neonazis hier applaudiert. Also diese Frau weiß es ja besser, die ist ja wirklich schlau und trotzdem spielt sie dieses Spiel mit den plumpsten Anschuldigungen mit. Also Sachen des Bloodbath-Zitat von Trump, wo er sich darauf bezogen hat, dass er sagt, wenn hier die USA so sehr aus den fossilen Energieträgern rausgehen, dann bedeutet das die Zerstörung der Autoindustrie in den USA und sieht darauf hin auf dem Bloodbath, das er tatsächlich wortwörtlich gesagt hat, rumreitet und so tut, als hätte er gesagt, wenn man aus dem Öl aussteigt, dann würde es ein Blutbad in den USA geben, als würde es einen Bürgerkrieg geben. Das ist halt wirklich, also ich finde das unredlich. Und ich verstehe, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo man gegen die Schlammschlacht von Trump selbst mit Schlamm wirft. Und trotzdem stört mich massiv, dass man sich gleichzeitig so hinstellt wie die sane Option, die mit den Fakten und der Wissenschaft und dann aber das gleiche Spiel mitspielt. Und deswegen habe ich eingangs gesagt und kann es eigentlich auch nur fortlaufend betonen, in dieser Debatte hat niemand gewonnen. Sie haben unterschiedlich verloren. Ich würde sagen, Trump hat an Unantastbarkeit eingebüßt und Harris hat es nicht geschafft zu etablieren, wer sie ist. Und dementsprechend beide haben ihr Ziel nicht erreichen können. Und wir sehen, dass im Moment die Umfragewerte wirklich so nah wie selten sind. Also es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, das große Problem auf lange Sicht in diesem Wahlkampf ist, dass Harris mit dem Brad Summer und ihrer Ernennung und jetzt kommt dieses Aufatmen auf dem Parteitag bei der DNC, dass sie jetzt endlich angetreten ist. Damit gab es eine Euphoriewelle, die nicht trägt, also die getragen hat durch den Sommer hinweg durch, aber die wird nicht bis zur Wahl tragen. Das Team Harris hat bereits gesagt, sie würden noch eine Debatte anbieten und haben das schon wieder so insinuiert, wenn Trump weiter verlieren möchte, kann er noch eine Debatte haben. Und Trump hat relativ lakonisch gesagt, dass er durchaus dafür bereit ist, noch eine Debatte zu haben. Und es sind so viele Einzelheiten. Eigentlich könnte man eine komplette PhD über diese Debatte schreiben, weil in so vielen Details der eine Recht hat und der andere das nicht eingestehen kann oder der eine Unrecht hat und der andere da eine Chance für ein echtes Argument liegen lässt. Also ich hätte erwartet, dass sie mehr aufeinander eingehen. Ich hatte das Gefühl, Harris ist da mit Talking Points reingekommen, die ihr sehr wichtig waren und hat versucht, die dann immer, egal was die Frage war, anzubringen. Und Trump ist eigentlich nur mit einem Punkt hingekommen, nämlich Harris sollte Migration machen, sie hat Migration schlecht gemacht, alles immer drehen auf Migration und Migrant Crime und was damit einhergeht. Und ich glaube, Trumps Ziel war es, Harris bloßzustellen, dass mit der Kernaufgabe, die sie hatte, nämlich dem Grenzschutz, sie versagt hat. Und wie gesagt, ihre Kernaufgabe für die Debatte wäre gewesen, zu etablieren, wer ist Kamala Harris. Und das haben beide nicht geschafft. Und deswegen jetzt in der Frage, wer hat die Debatte gewonnen? Die Medien in Deutschland und aber auch viele linkere Medien in den USA, also die New York Times Opinion und NBC, die sind sich relativ einig, Harris habe gewonnen. Und das machen sie daran fest, dass Trumps Umfragewerte auf den Wettplattformen ein bisschen zurückgegangen sind. Also wenn man jetzt hier nach den Voting Polls schaut, nach den Blitzumfragen, wenn die Bevölkerung gefragt wird, wer für sie die Debatte gewonnen hat, in den Umfragen, die die Option hatten, none of both candidates, da ist das eine Option, die wirklich viel gewählt wird. Also wir sehen, der Divide, der gerade irgendwo bei 47-48% für jeweils den einen oder den anderen liegt, der ist weiter geblieben. Und wenn wir uns die Wechselwähler anschauen, dann sind die nicht entschieden. Dementsprechend fand ich es bemerkenswert, dass jetzt Schneider geschwind Taylor Swift rausgekommen ist und gesagt hat, sie endorsed Kamala Harris. Ich verstehe, warum das jetzt passiert, weil jetzt gerade ein Moment ist, wo unerwartet kein Hochpunkt, sondern eine Flaute in der Kampagne passiert ist. Es ist gerade eigentlich die Erwartung gewesen, von hier an mit vollem Erfolg, wir ziehen jetzt bis zur Wahl durch und Harris handelt jetzt hier Trump, weil sie sich auch hingestellt hat mit, sie weiß, wie man mit verurteilten Straftätern umgeht, sie hat internationale Verbrecher gejagt und prosecuted, verurteilt. Und wenn wir ehrlich sind, sie hat nicht eindeutig gegen ihn gewonnen. Sie hat nicht eindeutig gegen ihn gewonnen und sie hat es nicht mal geschafft, als die stärkste Kandidatin aufzutreten. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze jetzt entsprechend gespinnt wird. Ich war überrascht, wie Leute gesagt haben, sie hätte ihn gecrushed. Das habe ich nicht gesehen. Also ich habe die Debatte mittlerweile, ich habe sie live gesehen. Ich habe sie nochmal mit einer Freundin in großen Teilen geschaut und wir haben sie uns Satz für Satz vorgenommen und auseinandergepflückt. Und ich würde sagen, da ist wirklich, es gibt niemanden, bei dem man sagen kann, da wurde eindeutig abgeräumt. Und hier aus den ganzen Wahrnehmungen, wir hatten unter anderem auch darüber geredet, sie haben sich mit Handshake begrüßt, Kamala ist auf Trump zugegangen, um auf jeden Fall den Handshake zu geben, da war schon klar, dass Biden und Trump sich nicht die Hand geschüttelt haben, das haben alle Umstehenden als nicht angemessen, nicht adäquat wahrgenommen, weil das so eine Höflichkeitsgeste ist und die Republikaner beharren eigentlich die ganze Zeit auf Höflichkeit, dass sich da nicht die Hand geschüttelt wurde, das war schon schwierig. Jetzt in der Debatte wurde sich auf jeden Fall zum Anfang definitiv die Hand geschüttelt, um ein Zeichen zu setzen. Und ja, also wenn ich so über unsere Notizen drüber fliege, als wir uns das heute angeguckt haben, man könnte da ewig noch drüber reden. Ich glaube, das Wichtigste, was ich aus der Debatte mitnehme, ist, es ist nicht im Ansatz so gut performt worden. Die lustigen Bits dieses Mal sind nicht, guck mal, welcher Präsident besser Golf spielt, sondern Trump, der sagt, in Springfield essen sie eine Katze. Und das, ja, ist halt nicht so, als wäre das gang und gäbe. Also es mag diesen einen Freak-Inzident gegeben haben, dass ein traumatisierter, möglicherweise unter Drogen stehender Verrückter eine Katze gegessen hat. Das ist schrecklich, wenn es passiert ist. Und trotzdem ist es nicht so, dass eine Horde Menschen die Grenze überschreitet, um die amerikanischen Haustiere zu essen. Da hat er sich keinen Gefallen mitgetan. In den Fragen rund um, wie sieht er das mit der Wahl? Finde ich, geschickt einen Spin reingemacht. Also er wurde gefragt, ob er immer noch nicht die Wahl von Biden und Harris anerkennt. Und da hat er nochmal auf Georgia Incident und so weiter verwiesen. Das ist unglücklich, denn da hat er einfach Unrecht, da verliert er und da verliert er auch an Zustimmung, denn die Amerikaner glauben im Großen und Ganzen daran, dass ihre Wahlen gut laufen. Und diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Umstand, dass durch Covid bedingt viel mehr Briefwahlen passiert sind und bei Briefwahlen historisch mehr Fehleranfälligkeit drin ist, das reicht halt nicht, um tatsächlich zu sagen, die Wahl war falsch. Und dann hat er aber, finde ich, sehr geschickt dort gesagt, old news und gesagt, es ist wichtig, was heute Stand der Dinge ist. Und da finde ich, das ist durchaus etwas, das hätte man eigentlich ihm elegant zurück um die Ohren hauen können. Nämlich, dass er für die heutigen Probleme wenig bis keine Lösungen anbietet. Wenn er sagt, make America great again, dann möchte er mit der Vergangenheit die Zukunft lösen. Er hat ein paar markige Bits verteilt mit Er würde Kamala ja ein Trump-Hat schicken, also so ein MAGA-Hat, so eine MAGA-Mütze, weil sie so viele seiner Talking Points übernimmt und dass er dann auch meinte, er möchte gar nicht ihre Ideologie kritisieren, denn sie hat gar keine Ideologie. Das ist, sagen wir mal so, markige Worte, interessant und lustig mitzunehmen, aber das ist ja nicht produktiv für die Debatte. Und wir wissen, wie gesagt, die entscheidenden Fragen wurden wenig gelöst. Es wurde mal wieder, es gibt dieses alte Sokrates-Zitat, am gefährlichsten für die Gesellschaft sind die, die mit der Wahrheit lügen und die Lüge als Wahrheit verkaufen. Und ich habe das Gefühl, da sind wir wieder gefährlich nah dran vorbeigeschraubt, dass beide Seiten, obwohl sie es hätten besser wissen können, sich Punkte rausgepickt haben, mit denen sie im Prinzip nur ihre eigenen Klaköre und die Leute, die bereits von ihnen überzeugt sind, weiter anfeuern, aber es nicht schaffen, einen Punkt zu setzen. Und das sieht man auch im Abschlussstatement. Das Abschlussstatement von Kamala Harris ist das, was am ehesten noch etwas ist, wo sie etwas über oder für sich sagt. Und Trump spricht auch über sie. Und dadurch fällt erst auf, wie die kompletten eine Stunde 40 vorher es die ganze Zeit immer nur um Fingerpointing ging. Es ging nicht darum zu sagen, ich bin besser, leading by example, das sind meine Pläne, sondern es ging darum zu sagen, er ist böse, er möchte die Trump-Bans durchführen. Und sie ist Marxistin. Und das ist einfach, es ist so würdelos. Und trotzdem war es erfrischend, dass in dieser Debatte beide Seiten gerade Sätze geredet haben und dass nicht Medicare to Death gebieten wurde und es nicht ums Golf-Handicap ging. Und es ist, also, ich werde auch die dritte Debatte schauen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer jetzt nach dieser Debatte zu dem Fazit kommt, dass die Wahl entschieden sei, da ist noch echt viel Luft nach oben. Und beim Schach gibt es vor allem bei jungen Schachspielern die Redewendung, wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. Und ich glaube, dass auch das für die US-Wahl entscheidend wird. Es ist nicht wichtig, wer den letzten Fehler macht, verliert das Ganze. Der vorletzte Fehler wird davon vergessen sein. Und deswegen ist gerade, denke ich, auch so zu bemerken, wie wenig Kamala über sich selbst spricht, wie wenig Trump über seine Politikpläne spricht. Er sagt, was er nicht machen möchte. Er sagt wenig über das, was er machen möchte. Und in den realpolitischen Maßnahmen, No Tax on Tips wollen mittlerweile beide Seiten. Und Tax Cuts für Leute, die ein Kind bekommen, wollen mittlerweile beide Seiten. Tax Cuts generell haben auch beide Seiten im Programm. Also ich glaube, für den Durchschnittsamerikaner wird sich schockierend wenig ändern dafür, dass die ganze Zeit so getan wird, als wäre diese Wahl entscheidend über das Einzelschicksal von allen. Und ich glaube, in den großen Fragen Außenpolitik, Trumps Haltung zum Russland-Ukraine-Konflikt, dass er als Tough Man auf der Welt unterwegs ist, er zitiert auch unter anderem Orban, der das sagt. Ich glaube, das ist eine Frage, die uns als Europäer sehr interessiert, wie die nach Außenpolitik machen wollen, weil uns das auch konkret betrifft. Aber für die US-Wahl selbst ist das nicht so sehr entscheidend. In der US-Wahl selbst haben wir Trump, der sagt, er möchte in 24 Stunden Frieden schaffen, indem er Zelensky und Putin an einen Tisch bringt und den Deal vorschlägt, den keiner von beiden ablehnen kann. Und als jemand, der selbst im Alter ist, der Männer, die da in der Front verheizt werden, ich bedauere, dass es diesen Krieg gibt und ich glaube, dass jeden Tag, an dem niemand dort stirbt, ein guter Tag ist, egal wo die Frontlinie gerade liegt. Das heißt nicht, dass das die Lösung ist, die ich mir wünsche. Ich glaube nur trotzdem, dass in der aktuellen Situation jeder Tag, der nicht auf beiden Seiten junge Männer verheizt werden, ist ein gewonnener Tag und mit einem Waffenstillstand, wie auch immer der aussieht, würde man das zumindest für einige Tage, Wochen, Monate hinbekommen. Und Harris hat halt das Problem, dass in ihrer demokratischen Anhängerschaft Israel ein großes Thema ist, Antisemitismus auch ein großes Thema ist. Also das war ja auch bei den Fragen, wen sie zu ihrem Vizepräsidenten nimmt. Da ist ja auch ein Shapiro angetreten, der wenig Chancen hatte, weil er zwar qualifiziert war, aber es innerhalb der Demokratischen Partei wirklich laute antisemitische Lager gibt. Und wenn sie sich zu Israel positioniert, dann tut sie das auch mittlerweile immer mehr vage. Also, dass sie sagt, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung, was am 7. Oktober passiert ist, ist schlimm. Trotzdem muss hier die Humanität geachtet werden. Und naja, also, da verliert sie halt viele Leute. Also während des Parteitags der Demokraten waren auch große Proteste gegen sie. Und dass es dann auch hieß, es ist völlig egal, wer die Wahl gewinnt. Der Genozid wird immer weitergehen. Deswegen wird sie nicht von den jungen Leuten unterstützt. Jetzt kann man fast froh sein, dass die Wahl nicht an den jungen Leuten hängt. Weil die gerade echt verdrossen sind, was die Politik der Demokraten angeht. Aber auch das außenpolitisch haben die beiden Dinge auf dem Tablett, die es ihnen schwer machen, das nach innen zu verkaufen. Und ich glaube, dass was wir jetzt sehen werden, ist, dass Trump sich auf die Grenze zu 100% fokussieren wird, weil das ein Thema ist, wo er Harris am ehesten persönlich noch angreifen kann, dass sie da einen schlechten Job gemacht hat. Und wenn sie da so einen Job macht, wie soll sie dann einen guten Job fürs Land machen? Und sie wird sich immer mehr hinter die gegen ihn laufenden Gerichtsprozesse klemmen. Und je mehr von denen scheitern, umso mehr bestätigt das den Mythos von Teflon Don. Und ich glaube, sie braucht nochmal einen neuen Spin. Es muss etwas wirklich Dramatisches passieren, denn die ganzen Keifereien zwischen Walz und Vance, die sind nicht ausschlaggebend dafür. Und die ganzen Steuergeschenke sind auch nicht ausschlaggebend. Am Ende des Tages ist die Frage, wird es nochmal einen wirtschaftlichen Drop geben, wenn jetzt nochmal starke Inflation passiert? Und wir sehen auch gerade jetzt ist ein Hurricane über den Südosten, über den Südosten der USA gezogen. Da werden wir nochmal Performance sehen, wie man mit Krisensituationen umgeht. Aber ich glaube nicht, dass die eine oder andere Seite im Moment in der Position ist, einen ernsthaften Lead aufzubauen, mit dem man dann den anderen besiegt. Das dazu. Ich beende die Aufnahme und den Stream und werfe die Bonusfolge dann gleich ins Internet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.